Dynamische Gegenwart, Angst vor der Zukunft. Eine sechsteilige Podcast-Serie über Taiwan von Harald Brandt und Stefan Thome. Teil 6.
Mein letzter Tag in Taipeh. Ich sitze auf dem großen, freien Platz vor der U-Bahn-Station Yunshan und lasse die Interviews der letzten Tage Revue passieren. Casey Wong denkt, dass Taiwan im Fall einer chinesischen Invasion in ein gigantisches Umerziehungslager verwandelt werden wird, so wie es die chinesische Führung mit den Muslimen in der Provinz Xinjiang oder vor Jahrzehnten schon mit den Tibetern gemacht hat. Man würde versuchen, das Virus der Freiheit aus den Köpfen der Menschen mit allen Mitteln zu entfernen. Und es gibt noch einen Aspekt, der oft unterschätzt wird. Die Übernahme Taiwans ist ein persönliches Projekt des alternden Präsidenten der Volksrepublik, an dem er um jeden Preis festhalten wird. Woran liegt es, frage ich mich beim Blick auf eine Gruppe junger Frauen, die gerade lachend den Platz überquert, dass es immer wieder die alten Männer sind, die aus persönlichen Gründen die Welt mit Krieg und Zerstörung überziehen. Ein guter Ort, um über Taiwan nachzudenken. Am Nordende des Platzes führt ein blumenbestandener Weg zur Yunshan National Archaeological Site, eine Ausgrabungsstätte, wo die ältesten Spuren der Besiedlung der Insel gefunden wurden. Gegenüber der U-Bahn-Station, die hier schon oberirdisch ist, befindet sich der Taipei Expo Park. Unter dem wie ein Sonnensegel gestalteten Dach üben Tanzgruppen und geben Tai-Chi-Meister ihre Kurse. Ab und zu donnert eine Passagiermaschine im Landeanflug auf den innerstädtischen Flughafen Songshan zu. Auf der anderen Seite der U-Bahn-Station sind der Konfuzius- und der Dalong-Dong-Tempel. In den Straßen dahinter haben wir vor ein paar Tagen Vivi Lin getroffen, Aktivistin und Betreiberin des Period Museum, des weltweit ersten Museums, das sich mit dem Thema der weiblichen Menstruation beschäftigt.
I've been participating in social movements and advocacy for a really, really long time, ever since I was a student.
Seit meiner Schulzeit engagiere ich mich in sozialen Bewegungen, obwohl ich nicht aus einer politisch aktiven Familie komme. Aber meine Eltern haben sich immer sehr für soziale Themen interessiert. Sie waren in keiner politischen Partei aktiv, aber sie wollten Dinge in der Zivilgesellschaft verändern. Eine Veranstaltung organisieren oder einfach nur mit seinen Kollegen und Freunden reden, etwas, was man auf dem Campus tun kann. In Taiwan haben wir das Glück, dass die politische Sphäre nicht abgeschottet ist. Die Menschen in den Behörden und in der Verwaltung sind durchaus bereit, mit dir zu sprechen, deine Vorschläge anzuhören und im Dialog Ideen auszutauschen. Ich hatte nie das Gefühl, dass es ein großes Problem ist, auf sie zuzugehen oder sie zu kontaktieren.
Vivi Lin hat in den Niederlanden und in Schottland studiert. Sie engagierte sich für geflüchtete Frauen in Europa und sie arbeitete mehrere Monate als freiwillige Helferin in Tansania und Lesotho. Ihre Arbeit im Ausland hat ihr deutlich gemacht, dass es immer vom Engagement der Zivilgesellschaft abhängt, ob die Demokratie in einem Land Bestand hat. Ich frage sie nach kulturellen Traditionen, die ihr Engagement für mehr Diversität und soziale Gerechtigkeit in Taiwan erleichtern.
Ich war in vielen europäischen Ländern als Aktivistin tätig und sehe den Unterschied zu Taiwan. Man wird hier nicht gleich abgelehnt, weil die Person gegenüber vielleicht anderer Meinung ist. Es gibt immer Verhandlungsspielräume. Ein Beispiel ist unsere Kampagne für Period Equity, also der gleiche Zugang für alle Frauen zu Menstruationsprodukten. Das ist immer noch ein Tabuthema, das sehr stigmatisiert wird. Vielen fällt es schwer, darüber zu reden, aber selbst Menschen der älteren Generation und auch Männer sagen oft zu mir, ich fühle mich nicht besonders wohl dabei, ihnen zuzuhören, aber ich werde trotzdem versuchen zu verstehen, worum es ihnen geht und warum sie sich dafür einsetzen. Das ist eine Einstellung, die wir hier immer wieder erleben. Die Leute sind wirklich sehr freundlich und zuvorkommend. Und das hat sicherlich etwas mit der Kultur des Zuhörens zu tun.
Zuhören und Dialog stehen auch im Wahlprogramm der KMT, die sich aber immer noch schwer damit tut, ihr Image als China-freundliche Partei loszuwerden. Nach unserer Rückkehr von der Westküste haben wir eine junge KMT-Sprecherin getroffen und sie gefragt, was die Kuomintang von der Regierungspartei DPP unterscheidet. Wenny Wu hat ihre Kindheit in Südafrika verbracht und ist erst für ihr Politikstudium vor ein paar Jahren nach Taiwan zurückgekehrt. Wir treffen sie nahe dem taiwanischen Parlament in einem Hochhaus, in dessen engen Fluren verschiedene Abgeordnete ihre Büros haben.
Viele Leute denken immer noch, dass die KMT pro-China und anti-westlich oder anti-amerikanisch ist. Das ist ein Etikett, das wir gerne loswerden möchten. Wir sind nicht für die kommunistische Partei Chinas, aber wir haben nichts gegen die Menschen in China, weil sie es nicht sind, die die politischen Entscheidungen treffen. Wir glauben daran, dass die Kommunikationskanäle mit China offen gehalten werden müssen und dass all diese Austauschmöglichkeiten, zum Beispiel kultureller Austausch, Bildungsaustausch, Tourismus und so weiter, erhalten bleiben müssen. Wir glauben, dass dies der bessere Weg ist, um Frieden und Stabilität beiderseits der Taiwanstraße zu erhalten. Gleichzeitig sind wir aber auch sehr pro-amerikanisch, pro-europäisch und für die westliche Welt. In Taiwan können wir es uns nicht leisten, uns unsere Freunde auszusuchen und auszuwählen. Jeder, der Taiwan-freundlich gesinnt ist, der die gleichen Werte von Freiheit und Demokratie vertritt, mit all diesen Menschen würden wir gerne befreundet sein. We'd like to be friends
with all of those. Bei den Regionalwahlen 2023 hat die KMT gut abgeschnitten. Ob das reicht, um in der Zukunft auch wieder die Regierung zu stellen, hängt von der Frage ab, ob es gelingt, die jüngeren Wählerschichten zu gewinnen, die eher der DPP oder der Taiwan People's Party von Taipehs Ex-Bürgermeister Ko Wen-je zuneigen.
In local elections, we don't really look at issues on military or defense or.
Bei den Kommunalwahlen geht es nicht primär um militärische Fragen, die Landesverteidigung oder um die Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße. Aber bei den Präsidentschaftswahlen drängen einem die Leute immer diese Fragen auf. Sie wollen, dass man eine klare und präzise Antwort gibt. Das ist in der Situation von Taiwan aber nicht so einfach. Manchmal sollte man nicht zu sehr auf dem eigenen Standpunkt beharren. Man sollte diplomatisch geschickt argumentieren, um jeder Seite mehr Raum für eigene Interpretationen zu lassen. Das ist besonders wichtig, wenn es um die Frage geht, wie wir die Spannungen in der Taiwanstraße abbauen können. Der stellvertretende KMT-Vorsitzende Andrew Hsia war einige Male in China und hat seinen Gesprächspartnern zwar klar und deutlich gesagt, was das taiwanische Volk will, gleichzeitig aber auch betont, wie wichtig es ist, die Kommunikationskanäle zwischen China und Taiwan offen zu halten, auch um Kurzschlussreaktionen zu vermeiden. In der aktuell angespannten Lage können Unfälle passieren. Und wenn ein Unfall passiert, muss man eine Hotline haben, um das Festland anzurufen und zu sagen, das war ein Unfall. Lasst die Spannungen nicht weiter ansteigen. Denn so fangen Kriege oft an. Wir hoffen, dass sich die Wirtschaftsbeziehungen wieder verbessern. Wir hoffen insbesondere, dass das Rahmenabkommen über wirtschaftliche Zusammenarbeit aus dem Jahr 2010 fortgesetzt werden kann. Dies ist eine der Möglichkeiten, dem taiwanischen Volk zu zeigen, dass wir die Spannungen abbauen und den Frieden aufrechterhalten können, wenn wir diese Kommunikationskanäle offen halten. Das ist eindeutig der bessere Weg.
Better that way.
auch Vincent Chao von der demokratischen Fortschrittspartei DPP, den wir vor unserem Gespräch mit Wenny Wu getroffen haben, hat lange Zeit im Ausland gelebt, bevor er nach Taiwan zurückkehrte und sich 2016 bei der Wahl von Tsai Ing-wen zur Staatspräsidentin in der Politik engagierte. Seine Arbeit als Büroleiter des Außenministers hat ihm wenig Illusionen über die wahren Intentionen des großen Nachbarn China gelassen. Er bezweifelt, dass die Kommunistische Partei wirklich an einem Dialog interessiert ist, egal wer gerade in Taipeh an der Macht ist.
And so I think in terms of Taiwan, we recognize that increasing difficulties.
Die zunehmenden Spannungen in der Taiwanstraße sind eine große Herausforderung für Taiwan, aber auch für den Rest der Welt. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Peking die Spielregeln eigenmächtig ändert. Sie geben sich nicht länger mit dem Status quo zufrieden. Im Weißbuch zur Taiwan-Politik, das letztes Jahr veröffentlicht wurde, hat die Kommunistische Partei Chinas deutlich gemacht, dass sie nur ein Ergebnis anstrebt, nämlich die Wiedervereinigung. In diesem Sinne spielt es letztlich keine Rolle, was unsere Regierung sagt, was unser Volk glaubt. Die Wiedervereinigung ist für sie das einzig akzeptable Ergebnis aller Verhandlungen.
Was hält er von dem Memorandum, das im März 2023 von einigen taiwanischen Intellektuellen verfasst wurde, die dazu aufriefen, sich nicht in die drohende Auseinandersetzung zwischen China und den USA hineinziehen zu lassen?
Some of them do have an opinion that is mirrors.
Manche Leute vertreten eine Meinung, die im Grunde die Argumentation der Kommunistischen Partei widerspiegelt. Das ist natürlich ein gutes Recht. Das muss man zunächst einmal akzeptieren. Auch hier in Taiwan gibt es die Vorstellung, dass die Ukraine eigentlich ein Spielball des Westens und der Konflikt ein Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland ist. Demzufolge wäre die Ukraine ohne die Vereinigten Staaten nicht in den Konflikt geraten. Das ist im Grunde die Propaganda des Kremls. Aber das hat sich hier in Taiwan verbreitet, wie in vielen anderen Ländern der Welt auch. Und daraus hat sich die Vorstellung entwickelt, dass Taiwan es vermeiden muss, in dieselbe Situation zu kommen wie die Ukraine. Das heißt, dass Taiwan es vermeiden muss, in einen Konflikt zwischen den Großmächten verwickelt zu werden. Ich halte diese Argumentation für unglaublich naiv und, um es ehrlich zu sagen, auch für unglaublich dumm. Die Idee, dass sich China mit Taiwan vereinigen will, wenn möglich friedlich, aber notfalls auch mit Gewalt, die gibt es, seit Mao Zedong im Oktober 1949 die Volksrepublik gegründet hat. Die Spannungen in der Taiwanstraße nehmen zu, weil China jetzt endlich eine weltpolitische Position haben will, die seiner wirtschaftlichen Macht entspricht.
That's the reason between cross-strait tensions today.
Während der Pandemie wurde deutlich, wie ungerecht Taiwan auf der internationalen Bühne behandelt wird. Auch das ist eine Konsequenz von Chinas Politik und dem ständigen Einknicken des Westens vor der ökonomischen Macht. Dass man mit etwas Zivilcourage auch ganz anders agieren kann, hat Vivi Lin 2020 in einem offenen Brief an den Generaldirektor der WHO deutlich gemacht. In dem millionenfach auf YouTube angeklickten Video forderte sie Tedros Ghebreyesus im Namen ihres Volkes dazu auf, sich für seine diskriminierenden Äußerungen über Taiwan zu entschuldigen. Der Generaldirektor der WHO hatte behauptet, die Kritik an ihm sei rassistisch motiviert. Tatsächlich aber hatten viele Taiwaner bemängelt, dass die WHO zu China-freundlich agiere und die kommunistische Führung nicht zur Rechenschaft ziehe für den Ausbruch der Pandemie.
I was in Scotland. I was actually interviewed by BBC Scotland at the time about Taiwan not being able to participate in WHA again.
Ich war in Schottland damals und wurde von BBC Scotland zu dem Thema interviewt, dass Taiwan nicht mehr an den Sitzungen der WHO teilnehmen kann, obwohl es zu dieser Zeit die größten Erfolge bei der Pandemiebekämpfung vorzuweisen hatte.
Es geht nicht darum, dass wir die Besten sind. Es geht eher darum, dass in diesem Land 23 Millionen Menschen leben. Wir sind auch Menschen und wir haben die gleichen grundlegenden Menschenrechte wie jeder andere auch. Aber dass wir nicht in der Lage waren, an der WHO teilzunehmen, dass wir nicht in der Lage waren, Informationen zu teilen, hat uns in Gefahr gebracht. Wir waren gefährdet, als diese Pandemie die Welt traf. Das habe ich auch vor dem schottischen Parlament gesagt, das mich eingeladen hatte, um über Wege zu sprechen, wie Taiwan wieder mehr in die internationale Gemeinschaft integriert werden kann. Wenn man noch nicht mal den Namen des eigenen Landes auf der Teilnehmerliste von Gipfelkonferenzen sieht, weil dort nur von der UN anerkannte Länder teilnehmen dürfen, dann ist das etwas, das viele Taiwaner wirklich empört. Aber ich nehme das als Ansporn für meine Arbeit, weil es mich immer daran erinnert, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben und dass es noch viele Dinge gibt, für die wir kämpfen müssen. Manchmal ist das frustrierend, aber ich versuche, diese Wut und die Frustration in positive Energie umzuwandeln, um die Dinge zu verändern.
Turn that anger and that furious kind of feeling into positive energy to make changes.
Von der Entschlossenheit, der Professionalität und dem Mut junger Menschen wie Vivi Lin oder auch Emily Wu, die wir am Anfang unserer Recherche getroffen haben, könnten wir uns im Westen ein paar Scheiben abschneiden, denke ich, als wir unser Interview im Period Museum beenden. Gerade als ich das Mikrofon ausschalten will, sagt Vivi Lin noch einen Satz, der programmatisch für die ganze Insel stehen kann.
Mein ultimatives Ziel ist es, dass eines Tages alle Taiwaner furchtlos und stolz sagen können, dass wir aus Taiwan kommen und dass Taiwan ein schönes Land ist. Dafür werde ich bis zum letzten Tag meines Lebens kämpfen.
Abschied von Formosa, der schönen Insel, wie sie die portugiesischen Seefahrer im 16. Jahrhundert genannt hatten. Stefan holt mich in meiner Unterkunft im Zhongzhong-Distrikt ab und wir fahren im Taxi zum internationalen Flughafen. Am Vorabend hatten wir uns zu einem Abschiedsessen in seinem Stammlokal getroffen.
3 Wochen intensive Interviews. Wir waren in einem japanischen Restaurant. Als du bezahlen warst, hat deine Frau mir noch mal gedankt. Im Grunde hat sie uns gedankt für die Arbeit, die wir in Bezug auf Taiwan machen.
Oh, okay.
Und ich fand das sehr berührend. Und ja, was ist wichtig für Taiwan?
Es gibt ja so ein kleines taiwanisches kollektives Trauma der Nichtbeachtung. Weil das Land politisch so isoliert ist, ist es bei vielen Entscheidungen nicht dabei. Es ist nicht bei den Vereinten Nationen, es ist in sehr wenigen anderen internationalen Organisationen. Es hat wenig Möglichkeiten, also auf den offiziellen politischen Kanälen seine Stimme zur Geltung zu bringen. Es sind zivilgesellschaftliche Organisationen, die buddhistischen Versammlungen, die es hier gibt, Künstler, Intellektuelle, Sportler. Aber auch das sind nicht so viele, die man im Ausland kennt. Und deshalb sind die Taiwaner dankbar, wenn Leute kommen und über Taiwan berichten und so ein bisschen die taiwanische Geschichte raustragen.
Sind die westlichen Länder irgendwie zu feige, um sich klar zu Taiwan zu bekennen?
Man kann das feige nennen, man kann das kalkuliert nennen. Es ist klar, unter der chinesischen Drohung, dass jeder, der es mit Taiwan zu gut meint und sich zu sehr für Taiwan einsetzt, Konsequenzen zu befürchten haben muss. Und das trifft alle Länder, die mit China Handel treiben wollen. Und das heißt, es trifft alle Länder. Und gerade Länder wie Deutschland, die intensive Handelsbeziehungen haben, die müssen sich eben ein paar Mal überlegen, ob es opportun ist, sich für Taiwan einzusetzen, sich dazu zu bekennen. Wir haben das gemerkt. Die taiwanische Regierung hat Masken geliefert zu Beginn der Pandemie, als die bei uns wirklich fehlten. Und der damalige Regierungssprecher Seibert von Angela Merkel noch, der hat es einfach nicht auf mehrmals darauf angesprochen, ob er Taiwan dankbar ist und so weiter, hat es einfach nicht über sich gebracht, diese 2 Silben Taiwan auch nur auszusprechen.
Das meine ich mit Feigheit, weil ich meine...
Ich empfinde das auch als eine Form von, ich nenne es Rückgratlosigkeit.
Richtig,
also es kostet ja keinen Mut in dem Sinne, sich zu Taiwan zu bekennen. Man muss dafür halt einfach in Kauf nehmen, dass der chinesische Botschafter protestiert oder dass in der chinesischen Presse ein harter Kommentar erscheint oder so etwas. Aber selten sind die Konsequenzen so, dass sie westlichen Ländern wirklich wehtun. Also Litauen ist ein Beispiel.
Da habe ich gerade angedacht.
Als die der taiwanischen Seite erlaubt haben, eine diplomatische Vertretung einzurichten, auch wenn es keine offizielle Botschaft ist, dann können die Konsequenzen richtig gravierend werden. Das sind sie für Litauen gerade. Das ist dann auch wieder ein Punkt, wo man sich wünschen würde, dass die europäische Gemeinschaft da ein bisschen mehr innere Solidarität zeigt und nicht sagt, oh, da hätten die Litauer mal vorsichtiger sein müssen. Solche Kommentare gab es ja. Also das trägt alles dazu bei, zur taiwanischen Wahrnehmung, dass ihre Stimme nicht zählt, dass sie nicht gehört wird oder wenn gehört, dann gleich wieder missachtet und übergangen. Und deshalb freuen sie sich und sind dankbar, wenn Leute hierher kommen und nicht nur mit dem Ziel, selbst Taiwan kennenzulernen, sondern eben so, wie du das jetzt gemacht hast, darüber zu berichten. Das finden die Leute gut, weil sie das brauchen.
Gut, ich glaube, dann schließen wir unser Projekt ab und ich danke dir ganz herzlich für die Zusammenarbeit, die richtig viel Spaß gemacht hat.
Ja, auch im Namen Taiwans. Vielen Dank.
Okay, Stefan, bis bald.
Bis dann.
Dynamische Gegenwart, Angst vor der Zukunft. Eine sechsteilige Podcast-Serie über Taiwan von Harald Brandt und Stefan Thome. Es sprachen Susanne Grave, Sebastian Niro und Harald Brandt. Regie Harald Brandt. Ton und Technik Robert Schremel. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl.